100 Tage ist Lula da Silva nun wieder Präsident Brasiliens. Seit seinem knappen Sieg in der Stichwahl gegen Jair Bolsonaro ist viel passiert. Noch vor Lulas Amtseinführung am 1. Januar hatte sich Bolsonaro in die USA abgesetzt. Am 8. Januar stürmten radikale Bolsonaristas das Regierungsviertel in Brasilia. Und gerade erst hat der oberste Gerichtshof angeordnet, dass Bolsonaro zu den Vorgängen rund um den Sturm auf Brasilia aussagen muss. Die politischen Kräfteverhältnisse sind auch im Kongress nicht einfach für Lula. Seine Mitte-Links-Parteienkoalition ist dort auf die Unterstützung rechter Parteien angewiesen. Wir sprechen mit Verena Glas, Projektkoordinatorin der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Brasilien. Verena, in aller Kürze, was sind Ihrer Meinung nach die wesentlichen Herausforderungen und Anstöße in den ersten 100 Tagen von Lulas dritter Amtszeit?
Also ich bin Journalistin und habe viele Jahre lang mit Bevölkerungsgruppen gearbeitet, die außerhalb der städtischen Zentren leben, wie etwa indigenen und traditionellen Gemeinschaften. Und ich würde gerne die Analysis aus dem Blickwinkel dieser Population beginnen. Also diese Menschen und ihre Gebiete, vor allem im Amazonasgebiet, sind unter der Regierung Bolsonaro stark angegriffen worden. Und die Versprechen, dass sich diese Situation ändern wird, haben viele Erwartungen geweckt. Die Schaffung eines Ministeriums für indigene Völker und von Sekretariaten, die sich auf die Verteidigung der Menschenrechte, der Waldvölker und den Kampf gegen Abholzung, den Landraub, den illegalen Bergbau und andere Arten von Gewalt spezialisiert haben, sind ein enormer Fortschritt in diesen ersten Monaten von Lulas dritter Regierung. Hat er sich in seiner ersten Amtszeit den Kampf gegen Hunger und Armut verschrieben, so hat er nun den Schutz des Klimas und der Umwelt auf seine politische Agenda gesetzt. Und das steht in direktem Zusammenhang mit dieser Bevölkerungsgruppen. So ging er zum Beispiel hart gegen die Eindringlinge in das Land der Yanomami-Indigener vor im Februar. Und das war wirklich stark. Aber auch im wirtschaftlichen Bereich konfrontierte Lula den Finanzmarkt, indem er argumentiert, dass Sektoren wie Gesundheit und Bildung sowie andere sozialpolitische Maßnahmen Investitionen sind und keine Ausgaben und daher von den Sparmaßnahmen ausgenommen werden sollen.
Lulas Mitte-Links-Parteienkoalition steht ja nun sowohl im Parlament wie im Senat einer deutlichen konservativen Mehrheit gegenüber. Sie muss also Kompromisse auch mit rechten Parteien schließen und hat nach wie vor den agroindustriellen Sektor gegen sich. Aus seinen ersten beiden Amtszeiten kennt Lula ja auch die Macht der Medienkonglomerate. Wo sind also die Grenzen für Lulas Politik?
Naja, da hast du natürlich recht. Also die Kraftverhältnisse im Nationalkongress sind sehr ungünstig für die Regierung, die bereits den Druck der mit dem Agrobusiness verbundenen Abgeordneten spürt. Also ein Beispiel dafür ist die Drohung, die Verhandlungen über die Wirtschaftsmaßnahmen zu boykottieren, wegen der sozialen Mobilisierung der ländlichen sozialen Bewegungen, die in diesem Monat die Landbesetzungen wieder aufgenommen haben. Und das ging so weit, dass einer der wichtigsten Minister Lulas jetzt am Dienstag die Taktik des Kampfes für Agrarreform scharf kritisierte. Aber wir können natürlich nicht vergessen, dass die sozialen Bewegungen auf dem Lande im vergangenen Jahr Lulas wichtigste Verbündete im Wahlkampf waren und auch die Erwartungen der progressiven Linken symbolisierte. Und das ist natürlich ein großes Problem für Lula. Und was die Mainstream-Medien angeht, so war in den ersten Monaten des Jahres zwar nur die Rede von der Rückkehr der Demokratie und so weiter. Aber als die Wirtschaftsagenda der Regierung begann, die Interessen des Marktes zu konfrontieren, war klar natürlich, dass die Kritik mit Wucht kam. Und viel mehr als zum Beispiel beim Bolsonaro. Andererseits jetzt hat die Regierung bereits Anzeichen dafür gegeben, dass die Umweltfragen erneut den wirtschaftlichen Interessen untergeordnet werden können. Also in diesem Sinne wurde bereits die Absicht angekündigt, an der Mündung des Amazonasflusses nach Öl zu suchen. Also ein Projekt, das von Umweltschützern und bedrohten Gemeinschaften scharf kritisiert wird. Andere Beispiele sind zum Beispiel der Bau von Eisenbahnen, die durch die Gebiete traditionellen Gemeinschaften führt und indigene Land stark beeinträchtigen werden. Um den Export von landwirtschaftlichen und mineralischen Gütern zu erleichtern.
Bolsonaro ist es ja gelungen, gesellschaftliche Gruppen gegeneinander aufzubringen, basisdemokratische Initiativen auszubremsen, Sprachlosigkeit und Gegeneinander zu einem Merkmal des brasilianischen Alltags zu machen. Mit Brasilien, ein Land im Wiederaufbau, enden nun die Spots der Regierung Lula. Was macht die Regierung denn nun im Zusammenspiel mit anderen gesellschaftlichen Akteuren, Land und Gesellschaft wieder aufzubauen? Denn die fast 50% Bolsonaro-WählerInnen sind ja nicht weg. Wie gefährlich kann das noch werden?
Also vor 4 Jahren, in der ersten Woche nach seinem Amtsantritt, reiste Bolsonaro in die Vereinigten Staaten, um Trump zu besuchen, und versprach in einer Rede, er werde alles zerstören, was da ist. Das da waren hauptsächlich die sozialen Fortschritte und die Rechte der Identitätsgruppen. Dabei setzte Bolsonaro stark auf die Agenda der Sitten und der moralischen Religiosität. Also während des Wahlkampfes erhielt Bolsonaro eine große Unterstützung der neopentekostalen Evangelikalen und hat durch eine raffinierte Fake-News-Masche den Dämon des Kommunismus wieder auferstehen lassen, was immer das auch sein mag. Also die evangelikalen Massen, ebenso wie die Anhänger der Freiheit des Waffengebrauchs, die Machistas und Antifeministen, die Rassisten, die Homophoben und andere Faschisten, fühlten sich natürlich vom Bolsonarismus wirklich willkommen. Und ein großer Teil der Bolsonaristen wird dieses Erbe auch weiterhin verteidigen. Diejenigen, die vom Sozialprogrammen profitieren werden, wie das Umverteilungsprogramm Familiengeld, populäre Wohnungsbauprogramme wie Mein Haus, Mein Leben oder das Programm Mehr Ärzte, das Mediziner ermutigt, in Regionen mit geringer Gesundheitsversorgung zu arbeiten, können den Mythos des Bolsonarismus unter den Armen auflösen. Aber es wird viel politische Arbeit in Kombination mit sozialen Programmen nötig sein, um die Rückkehr der Rechten in 4 Jahre zu verhindern.
Vor kurzem sagte Lula, dass die Miscigenação, also vielleicht übersetzt die Vermischung, ein positives Ergebnis der Sklaverei wäre. Das hat zu einiger Kritik geführt. Aber nach den Bolsonaro-Jahren ist das Thema struktureller Rassismus wieder auf der Tagesordnung. Welche Ziele hat die neue Regierung in dieser Richtung? Was müsste sie dringend tun oder anstoßen? Und welche Aussichten gibt es dafür?
Ja, bereits in seiner ersten Regierung hatte Lula eine der wirkungsvollsten Wiedergutmachungsmaßnahmen geschafft, nämlich die Quoten für Schwarze und Indigene an staatlichen Universitäten. Das war ein Meilenstein im Kampf gegen den strukturellen Rassismus. Und ich glaube, es funktioniert wirklich gut für diejenigen, die von dieser Politik profitieren. Doch ein großer Teil der Bevölkerung, vor allem Weißen und Angehörigen der Mittelschicht, kritisieren heftig, was sie als Privileg der Schwarzen bezeichnen. Und das legt einen tiefen und rationalen Rassismus offen. In diesem Monat hat die Regierung das Nationale Aktionsprogramm für Rassengleichheit vorgestellt, das Maßnahmen und Strategien für die schwarze, indigene und weibliche Bevölkerung vorschlägt. Im Bereich Bildung, Wissenschaft und Technologie, Gesundheit, Arbeit, Beschäftigung und Einkommen, Kultur, Kommunikation, Migration und Zuflucht sowie Zugang zur Justiz. Aber ich glaube jedenfalls, dass die schwarzen Bewegungen eine grundlegende Rolle bei dem Kampf und der Aufklärung gegen den strukturellen Rassismus spielen. Es wird die Zivilgesellschaft sein, die in diesem Sinne die wichtigsten Veränderungen vorantreiben wird.
Zum Schluss die Außenpolitik. Lula hat ja zum Ukraine-Konflikt einen Vorschlag unterbreitet, der zwar von der Ukraine und dem Westen abgelehnt wurde, aber ansonsten international durchaus auf Wohlwollen stieß. Gerade war Lula in China. Knüpft Brasilien wieder an seine aktive Außenpolitik unter Lula I und II und Dilma Rousseff an? Und wie steht es um BRICS, also die Gruppe der nicht-westlichen Wirtschaftsmächte Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika?
Nach einem Blackout voller ärgerlichen Episoden während der Regierung Bolsonaro ist Brasilien mit Stil auf das globale politische Schachbrett zurückgekehrt, wo sich Lula ja mit Gewandtheit bewegt. Bereits während des Wahlkampfs im letzten Jahr hat sich Lula ja klar gegen den Krieg positioniert und diese Position sowie den Willen bekräftigt, einen Prozess anzuführen, der zu einem Ende des Konflikts führt. Die jüngste Reise nach China, bei der es unter anderem um die Neudefinition der BRICS-Staaten ging, die über rein wirtschaftliche Aspekte hinausgehen sollte, ist ein Teil dieser Bewegung. Lula hat ja schon immer an die Notwendigkeit eines Gegenpols zur weltweiten Hegemonie der Vereinigten Staaten geglaubt, so dass bereits für August ein Treffen der BRICS in Südafrika geplant ist. Jedenfalls nach Bolsonaros scharfe Angriffe auf China in den letzten Jahren sind die Chinesen wieder einer der wichtigsten Geschäftspartner Brasiliens. Ich persönlich gebe zu, dass ich die Aussicht auf neue große chinesische Investitionen in Produktionsketten und Logistik für den Export von landwirtschaftlichen und mineralischen Rohstoffen in Brasilien mit einer gewissen Sorge betrachte und dabei an die Verteidigung der Rechte von diesen Projekten potenziell betroffenen Bevölkerung denke.
100 Tage ist Lula da Silva nun wieder Präsident Brasiliens. Dazu sprachen wir mit Verena Glas, Projektkoordinatorin der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Brasilien.